Liebe Altjahresgemeinde, wir wollen uns heute zum Abschluss 2010 unter das Wort Gottes stellen aus Psalm 103. Wir werden es gleich lesen. Und Sie haben diesen Zettel vor sich. Wir steigen mitten hinein in diesen Text. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege, Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die er seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seinen Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Allmächtiger Gott, und nun bitten wir dich, dass du uns hineinziehst in dieses Lob und dass du unsere Herzen froh machst, und dass wir erkennen, was wir an dir alles haben, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, als Junge war ich oftmals das, was man so einen Schussel nennt. Also ich habe manches vergessen, meine Mütze liegen lassen oder eine Strickjacke. Vielleicht kennen Sie auch solche Leute. Und meine Mutter hat dann oft gesagt, wenn ich losging, auf irgendwas achten sollte, vergiss es nicht. Junge, vergiss es nicht. Und das ist das Thema, das uns der Predigttext heute Abend auf die Tagesordnung setzt, zum Jahresschluss. Der Titel dieser Predigt lautet schlicht und einfach, vergiss es nicht. Denn im geistlichen Leben Gott gegenüber, so sagt die Bibel, neigen wir alle dazu, Schussel zu sein. Wir sind geistliche Schussel. Wir vergessen so viel von dem, was der Herr uns mitteilt, was er uns bedeutet, was er uns schenkt und was er uns aufträgt. Und unsere Zeit verführt zu Vergesslichkeit, weil sie immer schneller rast. Zumindest haben wir dieses Lebensgefühl, dass alles sich immer stärker beschleunigt. Die Informationsfülle wird immer dichter. Wenn Sie versuchen, sich an die verschiedenen Ereignisse des Jahres zurückzuerinnern, was im Januar passiert ist, das ist jetzt schon so weit weg. Alles schon in Vergessenheit geraten. Was haben uns bestimmte besondere, dramatische Geschehnisse bewegt, zwischenzeitlich? Und es hat sich so viel darüber gelagert. Und ab morgen, dann wird alles schon wieder nach vorne gerichtet sein. Jetzt geht's los, ins neue Jahr hinein. Es ist ja richtig, vieles kann und sollte man schnell vergessen, getrost vergessen, weil es sich einfach nicht lohnt. Das kannst du vergessen, sagen wir zu Recht manchmal. Das kannst du vergessen. Es gibt auch ein falsches Hängen an der Vergangenheit, das man nicht loslassen kann. dass man nur im Gestern lebt und den Blick nach vorn gar nicht frei bekommt. Das gibt es auch, gewiss. Aber es gibt auch eine gefährliche Vergesslichkeit, die zusammenhängt mit Undankbarkeit, Oberflächlichkeit oder auch damit, dass wir absichtlich bestimmte Dinge verdrängen oder unabsichtlich. Und darum ruft uns Gott nun durch diesen Psalm 103 an der Schwelle zum neuen Jahr zu, vergiss es nicht, vergiss es nicht. Und wir wollen Gott fragen, Herr, was sollen wir auf keinen Fall vergessen? Was sollen wir auf keinen Fall vergessen? Und bevor wir nun die einzelnen Antworten des Psalmes herausfiltern wollen, müssen wir uns unbedingt klar machen, auf welche Art David das Thema hier behandelt. Er behandelt es nicht mit einem theoretischen Pflichtenkatalog, dass er sagt, und jetzt denkst du, erstens, zweitens, drittens, viertens und so weiter. Sondern, wie macht er das? Sie haben das gehört, ich habe es zum Eingang vorgelesen. Ein Loblied ist das. Ein Loblied, ein Gebet. Wir wissen, dass die Psalmen ja auch das Gebetbuch der Bibel genannt werden. Die Psalmen hat uns Gott als eine Hilfe, als eine große Hilfe gegeben, auch für Zeiten, in denen uns gefühlsmäßig nicht nach Beten zumute ist. Ich denke, wir kennen alle solche Zeiten, wo wir uns gefühlsmäßig schwer damit tun, Gott zu loben, wo wir Schwierigkeiten haben, die richtigen Worte zu finden. Und da erst recht, nicht nur für solche Zeiten, aber auch für solche Zeiten, hat der Herr uns die Psalmen als ein Gebetbuch geschenkt. In den letzten Tagen waren wir zu einer Jahresabschlusstagung bei Wolfgang Bühne in Mainzer Zagen. Da habe ich einige Vorträge gehalten und vormittags haben wir gemeinsam dann Bibelarbeit gemacht mit etwa 80 jungen Leuten. Und da hat auch ein junger Mann berichtet von einer schwierigen Zeit im Krankenhaus, die er hinter sich bringen musste während dieses Jahres. Und für diese Zeit hätte ihm ein älterer Freund diesen guten Rat gegeben. Er hätte ihm gesagt, wenn du nachts nicht schlafen kannst, dann lies die Psalmen. Und er sagt, ich habe das ausprobiert und es hat sich sehr bewährt. Es hat mir so geholfen, nachts in der Stille im Krankenhaus, ich konnte nicht schlafen, war unruhig. Dann habe ich meine Bibel genommen und habe die Psalmen gelesen. Und dadurch hat Gott so zu mir gesprochen. Lies die Psalmen. In den Psalmen nimmt Gott uns an die Hand und da gibt er uns Worte. Aber da zeigt er uns auch die Herzenshaltung, die wir gewinnen sollen, die er uns schenken möchte durch seine Gnade. Und mit diesem Psalm 103 will Gott uns allen nun helfen, das alte Jahr gut abzuschließen und eine solide Ausgangsposition für das neue Jahr zu gewinnen. Möge das gelingen. Wir müssen sehen, auch für den Beter selbst, auch für David, war das Loben nicht immer selbstverständlich. Und deshalb muss er, Sie haben das gemerkt, am Anfang sich selbst dazu auffordern. Ne? Lobe den Herrn, meine Seele, sagt er. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen, also mein Herz, mein ganzes Denken, Fühlen und Wollen, alles soll Gott loben, aber ich muss mich selbst dazu auffordern, weil ich es so leicht vergesse. Also bevor David mit Gott spricht, spricht er mit sich selbst in diesem 103. Psalm. Und am Ende, in Vers 22, da kommen wir hin, am Schluss dieser Predigt, da fordert er uns auch auf. Da sagt er, lobet den Herrn alle seine Werke. An allen Orten seiner Herrschaft. Da sind wir dann auch mit einbezogen. Wir müssen auch aufgefordert werden zu loben, weil uns das oft von selbst nicht so von den Lippen geht. Aber vorher in diesen bewegenden Versen, da ruft David uns in Erinnerung, warum wir Gott loben sollen. Wie viel Grund wir dazu haben. Und woran, liebe Gemeinde, wir uns unbedingt erinnern müssen. Ein einziger großer Gedankenanstoß ist dieser Psalm 103. Manchmal brauchen wir so einen Anstoß, damit unsere Erinnerung wieder in Gang kommt. Das kennen Sie auch. Und da sagt einer, weißt du noch damals in der 12. dieser seltsame Chemielehrer? Und er sagt, ach ja, richtig, der. Und dann geht's los. Plötzlich wird eine ganze Kette von Erinnerungen in Gang gesetzt, wenn man erstmal den richtigen Anstoß bekommen hat. Und erinnerst du dich noch da an diesen seltsamen Hausmeister? Natürlich. Und weißt du noch, wen der kannte? Und so ergibt ein Gedankenanstoß den nächsten. Das ist so wie mit den Dominosteinen. Und Psalm 103 will uns einen solchen Anstoß geben, damit unser geistliches Erinnerungsvermögen, wenn Sie so wollen, wieder richtig gut in Schwung kommt. Und jetzt wollen wir unseren Herrn Schritt für Schritt fragen, Herr, was dürfen wir auf keinen Fall vergessen? Und das Erste, was Gott uns hier in diesem Psalm zeigt, vergiss es nicht, erstens, was er dir Gutes getan hat. Das steht gleich am Anfang. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat im Jahre 2010. Das ist das Erste, was wir nicht vergessen dürfen, was er dir Gutes getan hat. Ich weiß nicht, ob Sie Ihren Jahresrückblick schon gehalten haben, Ihren ganz persönlichen Jahresrückblick, Ihren Jahresrückblick in der Familie möglicherweise. Bei uns sind die Kinder diesmal über den Jahreswechsel nicht da. Wir werden das dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal gemeinsam machen. Ist auch so eine kleine Familientradition, dass man sich zusammensetzt und Rückblick hält. Was war Monat für Monat für Monat? Und wenn Sie Ihren Jahresrückblick machen, dann sollte das die erste Frage sein, die Sie sich stellen. Was hat er dir Gutes getan? Wofür wollen Sie Ihrem Herrn danken? Und Psalm 103 gibt uns einige Erinnerungshilfen. Auf die Verse 3 und 4 kommen wir gleich noch. Die gehören noch zu einem größeren Zusammenhang. Aber wir steigen mal mit Vers 5 ein. Der deinen Mund fröhlich macht. Da steht wörtlich, der dein Alter mit guten Gaben sättigt. Das steht da wörtlich. Luther hat übersetzt, auch gut, der deinen Mund wieder fröhlich macht. Dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Wörtlich steht da im Hebräischen, dass dem Adler gleich sich erneuert deine Jugend. Und bei diesem Bild ist wahrscheinlich an den regelmäßigen Federwechsel des Adlers gedacht. So habe ich mir sagen lassen, der Adler, der bekommt immer wieder neue Federn, der erneuert sich immer wieder. Und dieses Bild benutzt David, um deutlich zu machen, Gott will dir immer wieder schenken, dass du jung wirst. Das hat nichts mit dem Jugendwahn der Werbung zu tun. Also nach dem Motto, keine Fältchen. Und mit 70 noch so aussehen wie mit 45. Das ist nicht gemeint, dieser äußerliche Jugendwahn, sondern damit ist gemeint eher so die innere Jugendlichkeit. Wer mit Gott lebt, der wird immer wieder taufrisch gestärkt und ermutigt. Das ist gemeint. Und ich muss Ihnen sagen, ich kenne viele alt gewordene Menschen, die in ihrem Herzen jünger sind als so mancher junge Mensch, den ich auch kenne. Ich kenne großartige, jung gebliebene Alte, auch in unserer Gemeinde, die uns immer wieder überraschen mit ihrer Originalität, mit dem Schwung, den Gott ihnen geschenkt hat und mit dem Glauben, der immer wieder frisch ist, der immer wieder aus der Quelle der Bibel zehrt. Und das ist unabhängig vom Alter. Wer mit Gott lebt, wird immer wieder taufrisch gestärkt und ermutigt, dass du wieder wie ein Adler jung wirst, auch wenn du äußerlich vielleicht einige Federn lässt. Und ich sage das auch mir zum Trost, da ich im kommenden Jahr immerhin 50 werde. Also, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Und wofür dankt Gott noch? Was hat Gott ihm noch Gutes getan? Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht, sagt er in Vers 6, allen, die Unrecht leiden. Also Gott beschützt uns auch vor Angriffen. Ich weiß nicht, welche Angriffe Sie im letzten Jahr ertragen mussten, aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott uns schützt. Und David hat das auch erlebt. Und er sagt, Gott schafft Gerechtigkeit. Er beschützt uns gegen Angriffe. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel bereitet? Ja, das tut er wirklich. Überlegen Sie, wovor Gott Sie geschützt hat. Und Vers 7. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Das heißt, Gott weiht uns in seine Pläne ein. Gott lässt uns an seinen Gedanken teilhaben. Das ist so ein großer Grund zum Danken. Er tut das, indem er uns hier sein Wort aufschließt, die Bibel. Und Jesus hat in Johannes 15 gesagt, dass das seine Freunde von allen anderen unterscheidet. Alle die, die an ihn glauben. Dass er sie einweiht in das, was er denkt. Und er tut das auch mit uns und auch für uns, indem er uns die Bibel aufschließt. Indem er uns sein Wort aufschließt. Er lässt uns seine Freunde sein, dadurch, dass er uns teilhaben lässt an dem, was er uns offenbart in seinem Wort. Und wir können es studieren und Gottes Geist sorgt dafür, dass wir es verstehen dürfen. Wir haben so viel Grund, ihm dafür zu danken. Wie viel durftest du neu verstehen von Jesus im zurückliegenden Jahr? Wie viel durftest du neu erkennen in seinem Wort? Wie viel durftest du neu begreifen, was er in deinem Leben verändern will? Danke ihm dafür. Vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Zugegeben, manchmal sind unsere Augen so mit Tränen gefüllt, dass wir das Gute kaum noch sehen können. Solche Situationen, denke ich, kennen wir auch alle. Wir haben einen Familienvater, der das in diesem Jahr erlebt hat, als er, ich glaube, es war im Februar, zu einer wichtigen Reise nach Honduras aufbrechen musste, um dort ein Missionsprojekt zu unterstützen. Da erfuhr er kurz vorher, dass seine älteste Tochter schwer erkrankt ist. Man wusste noch nicht genau, was sie hatte. Und er musste losfliegen. Dem war bestimmt nicht nach Danken zumute. Und so fliegt er ab in großer Sorge und kommt dort in Honduras an. kann in der ersten Nacht im Hotel kaum schlafen, weint und betet und denkt immer an seine Tochter und irgendwann schläft er dann doch ein und verschläft, kommt dann am nächsten Tag zu spät zur Konferenz. Und als er das Tagungsgelände, als er diesen Raum betritt, hört er, wie sie dort singen, die Christen in Honduras, in ihrer Sprache dieses Lied: Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Und das war für diesen Vater wie eine erste Antwort vom Himmel, wie ein Gruß von Gott. Ich schenke dir trotzdem meinen Frieden. Ich schenke auch deiner Tochter meinen Frieden. Die Stürme sind jetzt hoch und du weißt nicht, was im Einzelnen kommen wird in den nächsten Tagen. Aber sei getrost, ich bin bei euch. Ich hülle euch ein in meinen Frieden und in meinen Trost und ich bin wirklich da. Und er konnte aufatmen und sie haben dort zusammen gebetet für diese Tochter. Und der Herr hat auch durchgeholfen durch eine schwere, schwere Zeit. Was David hier mit Stichworten andeutet: Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wissen Sie, das hat er in Psalm 23 zum Beispiel weiter ausgeführt. Und ich möchte Ihnen diesen Rat geben, wenn Sie in den nächsten Tagen noch weiter Stoff suchen für die Erinnerung, was der Herr Ihnen alles Gutes getan hat, dann lesen Sie zum Psalm 103 beispielsweise noch den Psalm 23 dazu. Und da finden Sie noch viele, viele weitere Gründe, dem Herrn zu danken. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Man kann auch frisches Wasser übersetzen mit stilles Wasser. Gott sorgt immer wieder dafür, dass ich zur Ruhe komme. Er stärkt mich, er erfrischt mich. Er lässt mich in meinem Alltag nicht los. Er hält seine schützende Hand wirklich über mich. Und wissen Sie, das ist kein Idyll. Das ist keine realitätsferne Beschönigung. Denn Sie wissen doch, wie es weitergeht. Im Psalm 23, und wenn ich auch wandelte im finsteren Tal, da steht wörtlich im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist auch die Realität des 23. Psalms. Das Todestal, die Angriffe der Feinde, das ist kein Idyll. Das ist nicht so ein nettes Bild, was man sich an die Wand hängt, wo alles nur in leuchtenden, romantischen Farben lächelnde Menschen zeigt, sondern da sind Todesschatten zu sehen, da sind Feinde, die lauern, da sind Angst und Trauer und durchweinte Nächte. Aber du bist da, sagt David, du bist bei mir und du schenkst mir auch in schweren Zeiten Gutes. Also, das ist das Erste, was wir nicht vergessen dürfen. Vergiss es nie, was er dir Gutes getan hat. Und dann ein zweites, eine Sache, die auch zu diesen guten Dingen gehört, die ist David so wichtig, dass sie diesen ganzen Psalm dominiert. Und deshalb brauchen wir für diese dominierende gute Sache, die David hier entfaltet, einen eigenen Punkt. Vergiss es nie, zweitens, wovon er dich erlöst hat. Das ist das Zweite, woran dieser Psalm uns erinnert. Vergiss es nie, wovon er dich erlöst hat. Und jetzt sehen Sie mal, wie das hier durch diese Verse hindurch eilt, der dir alle deine Sünden vergibt, Vers 3, und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, Vers 4. Und dann diese große Passage ab Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und dann nochmal in Vers 17, die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das dominierende, das bestimmende Thema dieses Psalmes. Und darum dieses zweite, vergiss es nie, wovon er dich erlöst hat. Und hier in Vers 4, wissen Sie, da steht ein ganz drastisches Wort im Hebräischen, der dein Leben vom Verderben erlöst, da steht wörtlich, der dein Leben aus der Grube erlöst hat. Aus der Grube, wo du nicht mehr rauskommst, wo es dunkel ist, wo es feucht ist, wo es kalt ist, wo es hoffnungslos ist, wo es kein Entkommen gibt. Aber er hat dich rausgeholt. Vergiss es nie, wovon er dich erlöst hat. Und wissen Sie, das ist ein erstaunlicher Befund. David sagt, darüber freue ich mich am meisten, dass der Herr mich erlöst hat. Er, der Feldherr, er, der Politiker. Man hätte sich ja auch vorstellen können, dass er sagt, ja, ich freue mich am meisten über meine militärischen Erfolge oder über meinen Ruhm oder über meinen Reichtum oder über meine Gesundheit oder über meine vielen Kinder oder worüber auch sonst. Und das sind alles Gründe, über die man sich freuen kann, für die man Gott danken darf, natürlich. Warum denn nicht? Aber David freut sich über etwas anderes noch unendlich viel mehr, dass du mich erlöst hast. Und wissen Sie, mit dem, was David hier über Gott sagt, da sagt David etwas ganz Entscheidendes auch über sich selbst. Da sagt er nämlich, das, was ich am meisten brauche, das, was über mein Leben und über mein Schicksal entscheidet, wenn alle Schlachten geschlagen sind, am Ende, wenn die große Bilanz gezogen wird, wenn alle Reden gehalten sind, wenn alle Spielchen gespielt sind, am Ende des Tages, wenn die letzte Rechnung aufgemacht wird, dann ist das das Entscheidende, dass meine Sünde vergeben wird. Meine Schuld vor dem heiligen Gott, dass ich begnadigt werde, dass Gott nicht mit mir abrechnet gemäß meiner Sünde, dass Gott mir nicht gibt, was ich verdient hätte, sondern dass er mich beschenkt mit seiner Gnade und Vergebung, dass er Gnade vor Recht ergehen lässt. Das ist das, was ich am meisten brauche und das ist das, wofür ich ihm am meisten danke. Vergiss es nie, wovon er dich erlöst hat. Und darüber juble ich, dafür danke ich dem lebendigen Gott. Und darum fallen mir kiloweise Steine vom Herzen, dass ich das wissen und bekennen darf. Er hat mich erlöst. Er hat mir vergeben. Ich bin nicht mehr ein Kandidat der Hölle und der ewigen Verlorenheit, sondern ich bin versöhnt mit Gott und all meinen Unglauben und all meine Ignoranz und all meine Halbheiten und alles, was er mir zu Recht vorwerfen konnte, ist bereinigt, ist vergeben, ist weg. Können Sie das über Ihr Leben sagen? Können Sie so jubeln? Schauen Sie, darum feiern wir heute das Abendmahl. Nicht, weil das Abendmahl eine rituelle, automatische Sündenvergebung bewirken würde, sondern weil das Abendmahl uns nochmal zeichenhaft vor Augen führt, was Jesus dem schenkt, der an ihn glaubt. Was Jesus an Erlösung schenkt, an wirklicher Vergebung, das wird uns zeichenhaft nochmal im Abendmahl zugesprochen. Und wissen Sie, viele Zeitgenossen können damit nichts anfangen. Sie wollen das irgendwie nicht an sich ranlassen. Etwa der Schriftsteller Martin Walser, ich denke, es ist typisch, was er vor einigen Jahren geschrieben hat. Da sagt er, der Gott der Bibel hat uns nicht besser, sondern schlechter gemacht. Wir werden in der Bibel immer darauf eingestimmt, dass wir böse sind. Und wenn wir das nicht tun, was Gott angeblich von uns verlangt, und das macht uns kaputt, dass uns das eingeredet wird. Und dann fordert Martin Walser, man müsse zum Ureigenen der deutschen Kultur zurückkommen, zum vorchristlich-germanischen, das sei der Ausweg. Und er schreibt, da war in jedem Baum, in jeder Quelle ein anderer Gott. Unvorstellbar, dass unterm Schirm einer hingestreuten Göttervielfalt dem Planeten je hätte Gefahr drohen können. Was ist das für eine Vorstellung? Lasst die Götzen wieder raus, sagt er. Hört auf, von diesem Gott zu reden, dem der Mensch Verantwortung schuldig ist, der eine heilige Gott ist. Schiebt das beiseite, kommt zurück zur Vielgötterei des Germanentums, kommt weg von der Schuldmoral, kommt weg von der Frage, wer kann vergeben, dann werden die Menschen wieder lockerer werden und sich nicht so sehr in die Haare kommen. Es ist eigentümlich. Was Walser hier sagt, das würden viele Zeitgenossen nicht so kompliziert sagen. Aber sie würden es mit der gleichen Stoßrichtung sagen. Sie würden schlichtweg sagen, ich lehne es ab, von Gott zur Verantwortung gezogen zu werden. Das würden sie sagen. Ich lehne es ab. Ich habe es nicht nötig. Ich verantworte mein Leben vor mir selbst. Notfalls verantworte ich mein Leben noch vor der Gesellschaft. Oder vielleicht vor einer höheren Macht, die dann so nach unseren mittelmäßigen Vorstellungen irgendwie zwischen Gut und Böse unterscheidet. Aber wir lehnen es ab, von einem allmächtigen, heiligen Gott zur Rechenschaft gezogen zu werden, der uns seine Bedingungen diktieren könnte und uns damit ein schlechtes Gewissen machen könnte. Das lehnen wir ab, sagt Martin Walser. Und er spricht damit für viele. Und darum ist das Letzte, was wir brauchten und das Letzte, was wir wollten, das Letzte, worum wir bitten würden oder worüber wir gar jubeln könnten, das Letzte wäre Gnade und Vergebung. Das sind nur die Relikte der alten Schuldmoral. Und wissen Sie, dieser Einwand ist menschlich nachvollziehbar. Wer lässt sich schon gern zur Verantwortung ziehen? Wer ist schon gern bereit, sich vor einem Höheren zu beugen? Niemand von uns. Aber die Frage ist, ob wir durchkommen mit dieser Gottesverweigerung. Verhalten sich Menschen, die so denken, nicht wie Passagiere auf einem untergehenden Schiff, die sagen, ach, ich weigere mich, die Bedrohung zu akzeptieren. Und das Schiff sinkt. Und sie sagen trotzdem noch, ich weigere mich, die Bedrohung zu akzeptieren. Und das Schiff sinkt weiter. Und sie sagen, ich weigere mich, in ein religiöses Rettungsboot zu springen. Ich habe ja immerhin noch die Planken eines großen Dampfers unter meinen Füßen. Die Planken sinken zwar, aber das sind immerhin noch Planken. Ich weigere mich, um Hilfe zu rufen. Ich weigere mich, mich so weit zu erniedrigen, dass ich nach Rettung schreie. Das lässt mein Stolz nicht zu. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie ist das wirklich um mein Leben bestellt? Stimmt die Bedrohungsanalyse vom Psalm 103? Was habe ich wirklich nötig und was nicht? Und woran kann ich das erkennen? Und wissen Sie, das finde ich so faszinierend an diesem Psalm. Es ist, als ob der David auf genau diese Frage gewartet hätte, auf genau diesen Einwand gewartet hätte. Wenn wir verstehen wollen, warum wir Erlösung brauchen, dann müssen wir uns darum diese dritte Sache in Erinnerung rufen. Vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht, wovon er dich erlöst hat. Und jetzt das dritte. Vergiss es nicht, wer du ohne ihn wärst. Das ist das dritte. Vergiss es nicht, wer du ohne ihn wärst. Für einen Christen muss es heißen, im Konjunktiv, wer du ohne ihn wärst. Für einen Menschen, der Jesus ablehnt, muss es heißen, vergiss es nicht, wer du ohne ihn bist. Das ist eben die Frage, Konjunktiv oder Indikativ. Und David erinnert uns da an eine Tatsache, die wir wesentlich schneller akzeptieren können als die Sache mit der Sünde. Es ist so ab Vers 14, als ob David sagen würde, du Mensch, pass mal auf. Betrachte deinen Zustand doch mal von einer anderen Seite, wenn du wirklich wissen willst, wie es um dich steht. Geh mal nicht theologisch vor, sondern geh einfach mal biologisch vor. Das liegt dir vielleicht näher. Hören Sie, was er schreibt. Denn er, ab Vers 14, Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Es ist, als ob David sagen würde, auch das ist die Wirklichkeit deines Lebens. Das weißt du doch. Das ist sozusagen die biologische Außenseite unserer Hilflosigkeit. Das wissen wir doch. Und ich denke, zum Jahreswechsel leuchtet uns das besonders ein. Der Jahreswechsel erinnert uns, ach, an diese Schnelllebigkeit. Wie schnell ist alles rum. Es ist, als ob das der letzte Jahreswechsel gerade war. Es gibt so ein schönes Lied von Reinhard May, da sagt er, wirklich schon wieder ein Jahr? Ist das schon so lange her? Kommt mir vor, als wäre es gestern. Und genau darauf legt David hier seinen Finger. Er sagt, das ist auch deine Wirklichkeit. Und wissen Sie, über diesen Vers habe ich schon bei vielen Beerdigungen gepredigt. Der steht ganz ähnlich beim Propheten Jesaja, Jesaja 40. Das Gras und die Blume, faszinierend anzuschauen, prall, voller Energie, gefüllt mit Leben, mit Saft und Kraft zur richtigen Jahreszeit. Und wer die Blume so sieht, wer das alles so in seiner Blüte und Pracht genießt, der will glauben, das könnte ewig farbenfroh so blühen. Und wer das Gras so anschaut, der meint, es würde immer grün bleiben. Es grünt so grün, auf ewig. Aber, sagt David, es hat alles seine Zeit. Es hat alles seine Saison. Wie gewonnen, so zerronnen. Wie geblüht, so verdorrt. Und bitte, das gilt nicht nur für die Blume, das gilt nicht nur für das Gras, das gilt nicht nur für die Fliege, sondern das gilt auch für uns, das gilt auch für dich. David sagt es ganz deutlich, ganz knallhart, Vers 14, er weiß, was für ein Gebilde wir sind, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Staub. Keiner kann das bestreiten. Es hat sich noch keiner beschwert oder aufgeregt darüber, wenn bei der Beerdigung am Grab gesagt wird, Erde zu Erde, Staub zum Staube. Das ist so. Das ist die Realität, das ist die biologische Seite der Wahrheit. Das kann keiner wegdiskutieren. Aber wenn das so ist, ihr Lieben, wenn wir unser Leben so wenig in der Hand haben, sollten wir dann nicht vorsichtiger sein mit unserer stolzen Selbstbehauptung? Müssten wir dann nicht einsehen, dass wir stärkere Hilfe brauchen? Hilfe von außen, Hilfe von oben im übertragenen Sinne? Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre hat dieses Dilemma sehr klar erkannt. Er hat gesagt, ein endlicher Punkt ist absurd ohne einen unendlichen Beziehungspunkt. Ein endlicher Punkt ist absurd ohne einen unendlichen Beziehungspunkt. Und Jean-Paul Sartre hat diesen Bezugspunkt nicht gefunden. Und wissen Sie, was das Ergebnis seines Lebens war? Eine totale Hoffnungslosigkeit. Ein kluger Mensch, der begreift, was eigentlich Sache ist in seinem Leben, was Sache ist mit dem Gras, was Sache ist mit dem Staub, dreht entweder durch oder er verzweifelt oder er flüchtet sich in alle möglichen Ablenkungen. Ein endlicher Punkt ist absurd ohne einen unendlichen Bezugspunkt. Und Psalm 103 eröffnet uns jetzt diese ganz andere Perspektive. Ja, du bist Staub, sagt David, das ist so. Du bist Gras, ich auch, das ist wahr. Aber du bist nicht allein in einem anonymen Universum. Du bist nicht nur bei dir selbst. Du bist nicht deinen Mitmenschen ausgeliefert, sondern du bist im Blick, du bist im Auge des lebendigen, persönlichen Gottes. Das steht doch auch in Vers 14. Da steht, er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Gott weiß das doch. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Er sieht uns doch. Aber, und das ist das Große, er lässt uns in diesem Zustand nicht allein. Er überlässt uns nicht unserem Schicksal, sondern er setzt etwas dagegen. Er wirft einen Rettungsanker aus. Und deswegen steht hier Vers 17, die Gnade des Herrn erweist sich von Ewigkeit zu Ewigkeit an denen, die ihn fürchten. Das heißt, wer sich an diesen Gott wendet, wer zu ihm ruft, der wird herausgezogen aus seiner Vergänglichkeit. Der erfährt von Ewigkeit zu Ewigkeit Gottes Zuwendung. Der wird gehalten, der wird bewahrt. Schaut her, gegen unsere Vergänglichkeit setzt Gott seine Ewigkeit. Und das wird uns gesagt, besonders hier heute zum Jahresende, gegen den Flug der Zeit, gegen dieses wieder ein Jahr, wieder ein paar Fältchen mehr, bald kommt die nächste Zehnergrenze und jetzt bin ich schon so alt und es rast so schnell. Dagegen setzt Gott seine Ewigkeit und das Seil, das Rettungsseil, das er uns aus der Ewigkeit entgegenwirft, David nennt es beim Wort, ist seine Gnade, ist sein Schenken, sein unverdientes Schenken, dass er sagt, und ich will dich, und ich rette dich, und ich liebe dich, und ich reiße dich raus aus deiner Schuld und deiner Verlorenheit. Ich meine dich ganz persönlich. Und schauen Sie, damit führt David uns zu einem überraschenden Ergebnis. Das ist fast wie eine Matheaufgabe. Was hilft gegen die Vergänglichkeit? Vers 17, Gnade. Was hilft gegen die Sünde und die Schuld? Gnade. Also das ist jedes Mal dasselbe Rettungsseil und offensichtlich hat also unser biologischer Zustand, diese Vergänglichkeit, etwas mit unserem theologischen Zustand zu tun, mit unserer Sünde. Und das ist so, das sagt die Bibel klipp und klar, ganz deutlich. Die Bibel macht nicht diese platte Gleichsetzung, dass sie sagt, weil du das und das Böse getan hast, bekommst du die und die schlimme Krankheit. Aber die Bibel macht sehr deutlich diesen tiefen Zusammenhang, wir Menschen sind dem Tode verfallen. Und das ist nicht ein Zufall, das ist nicht einfach nur ein Evolutionsmechanismus, Selektion, sondern das hat damit zu tun, dass wir alle mitmachen beim stillen Aufstand gegen den lebendigen Gott, dass wir alle reingerissen sind in die Folgen dieses dramatischen Sündenfalls, dass wir alle Opfer sind, aber auch Täter. Und deswegen gibt's Tod und deswegen gibt's Krankheit und deswegen gibt's Verlorenheit und deswegen gibt's Trauer und Schmerz und Abschied. Und deswegen kommen wir da allein nie mehr raus, wegen unserer Schuld. Versteht ihr, der körperliche Tod legt den Finger auf eine klaffende Wunde unseres Herzens. Und Paulus wird das dann später so formulieren, er wird sagen, der Tod ist der Lohn der Sünde. Der Tod ist letztlich die Folge davon, dass es Schuld gibt, dass es Trennung von Gott gibt. Und man könnte das noch etwas drastischer formulieren, man könnte sagen, was mit einem vergifteten Herzen beginnt, endet mit einem zerfressenen Körper. Das ist die Logik. Und es wird in der Bibel immer wieder deutlich, das Schlüsselproblem, unsere wirkliche Problemzone ist unser Herz. Das ist die Not meines Lebens. Und das hatte David begriffen. Und er hat begriffen, ich habe eigentlich Gottes Zorn verdient. Ich bin nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Aber, und das ist jetzt das Ermutigende, Vers 9, er weiß, Gott wird nicht, Vers 9, für immer mit mir rechten. Er wird nicht ewig zornig bleiben, sondern er schenkt mir seine Gnade. Es gibt einen Ausweg und dann bringt David drei fantastische Metaphern, drei herrliche Bilder, was Gottes Gnade mit unserem Leben macht. Das erste Bild in Vers 11, da sagt er, so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten. Also das ist ein extremer Abstand. Er sagt, so groß, so überwältigend groß ist Gottes Gnade, so groß wie der Abstand zwischen Himmel und Erde. Und dann kommt eine zweite Metapher, ein zweites Bild. Vers 12, so fern der Morgen ist vom Abend, oder man könnte auch sagen, so fern der Sonnenaufgang vom Sonnenuntergang ist, der Osten vom Westen, lässt er unsere Sünden von uns sein. Er nimmt sie uns weg und er wirft sie so weit weg, dass wir sie nie mehr sehen werden. Hier dürfen wir mal vergessen, sonst sollen wir nicht vergessen in diesem Psalm. Aber sie dürfen ihre Sünde vergessen. Sie dürfen alles, was sie auf ihrem Kerbholz haben und was ich auf meinem Kerbholz habe, vergessen. Sie dürfen jeden bösen Gedanken, jede böse Tat vergessen. Sie dürfen ihren ganzen Unglauben, ihre ganzen Zweifel vergessen. Wann? Wenn sie es abgeladen haben bei Gott. Und Gott sagt, ich trage dir das dann nicht mehr nach. Wenn ich es dir vergeben habe, dann habe ich es dir vergeben. Manche Menschen haben Schwierigkeiten damit, dass sie an bestimmte alte Sünden immer wieder erinnert werden. Und sie sagen, ich habe es doch schon mal bekannt vor Gott. Und irgendwie können sie das nicht loslassen. Und Gott sagt, du musst es nicht festhalten. So weit der Sonnenaufgang vom Sonnenuntergang entfernt ist, habe ich deine Schuld weggeworfen. Du kannst sie vergessen, sie ist vergeben. Und warum macht Gott das? Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und schauen Sie, weil das Problem der Schuld gelöst ist, darum sorgt Gott dafür, dass ich auch an den medizinischen, biologischen Folgen meiner Schuld nicht krepiere, dass ich nicht auf ewig zugrunde gehe, sondern er hat gesagt, er schenkt mir das ewige Leben. Weil er die Ursache beseitigt hat, die Schuld, weil es Vergebung gibt. Darum gehen wir nicht von Jahr zu Jahr nur immer einen Schritt weiter in das ewige Grab, sondern wir gehen, wenn wir Vergebung haben, auf seine herrliche Zukunft zu. Und er verspricht uns, dass er uns auf ewig bei sich haben will und dass er alle Folgen unserer Schuld restlos beseitigen wird. Vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Also, das ist das Dritte, was wir nicht vergessen dürfen. Erstens, was er dir Gutes getan hat. Zweitens, wovon er dich erlöst hat. Und drittens, vergiss es nicht, wer du ohne ihn wärst. Aber wir müssen ganz deutlich sehen, dass Gott diese Gnade nicht wahllos über alle Menschen ausschüttet. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Mensch Vergebung seiner Schuld hat. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Mensch am Ende in den Himmel kommt und nicht in die Hölle, wie Jesus das genannt hat. Das war auch für David nicht selbstverständlich, sondern dem heiligen und liebenden Gott gegenüber, der uns so beschenken will, gibt es nur eine einzige akzeptable Reaktion, nur eine angemessene Haltung. Und das ist David so wichtig, dass er das dreimal schreibt in diesen paar Versen, in Vers 11, in Vers 13 und in Vers 17. Sehen Sie sich das nochmal an, da sagt er, er lässt seine Gnade walten über wen? Über denen, die ihn fürchten. Und dann nochmal in Vers 13, so erbarmt sich der Herr wie ein Vater über Kinder, sich erbarmt über die, die ihn fürchten. Und nochmal in Vers 17, die Gnade währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Was ist damit gemeint? Damit ist nicht Angst gemeint. Damit ist nicht gemeint, dass wir vor Gott stehen wie vor einem Monster und uns nur einfach verstecken, weil wir Angst haben, sondern das Wort, das dort im Hebräischen steht, das meint so viel wie Ehrfurcht. Ehrfurcht. Ja, ich erschrecke vor dir dieser Diagnose, dass da ein heiliger Gott ist, der es nur gut mit mir meint und dem ich so viel schuldig geblieben bin, dem ich so viel Schuld ins Angesicht gelebt habe, den ich so oft durch meine Ignoranz beleidigt habe und links liegen gelassen habe. Ja, davor können wir auch und sollen wir auch erschrecken. Aber Gott fürchten heißt dann auch, dass ich seinem Urteil Recht gebe, dass ich sage, ja Herr, es ist so, wie du sagst. Ich will nichts beschönigen, ich will mich nicht rausreden. Aber ich danke dir, dass du mir Vergebung schenken willst. Ich will dir vertrauen. Ich will mich in deine Vaterarme flüchten. Ich will mich voller Ehrfurcht und kindlichem Vertrauen in deine Arme flüchten und dich bitten, rette mich. Das ist Gottes Furcht. Und David sagt, wer so zu Gott kommt, wer seinem Urteil Recht gibt und nach seiner Gnade wirklich die Hände ausstreckt, der ist durch. Und jetzt bleibt eine letzte Frage, nämlich, wie kann Gott das denn einfach so machen? Wenn Gott so heilig ist, wie er sagt. Und wenn die Sünde so ernst ist, wie wir aus der Bibel erfahren, kann Gott die Sünde einfach übergehen? Wenn Gott uns die Sünde wegnimmt und sie wegwirft gewissermaßen, ja, wo legt er sie denn hin? Und das führt uns zu einer vierten Erinnerung. Vergiss nicht, wie vieles Gott gekostet hat. Viertens, vergiss nicht, wie vieles Gott gekostet hat. Sie merken, ich meine das Entsorgungsproblem. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Seinerzeit sind waggonweise, monatelang radioaktive Müllladungen durchs Land gefahren worden, weil die Politiker sich nicht einigen konnten, wo wird das Zeug entsorgt? Wo bringen wir das hin? Und die Entsorgungsdebatte haben wir ja jetzt schon wieder. Sie haben das mitgekriegt im vergangenen Jahr. Was machen wir mit diesem radioaktiven Müll? Den können wir nicht einfach irgendwo hinpacken und ihn da weiter vor sich hin schwelen lassen und strahlen lassen. Wohin mit der radioaktiven Sünde? Das ist genau das Problem. Und David wusste etwas davon. Denn so viel hatte Gott schon bis dahin offenbart im Alten Testament. Gott wird einen Retter schicken. Gott wird einen Retter schicken, der das Problem endgültig löst. Wie Gott das im Einzelnen machen würde, wusste David noch nicht. Aber David hatte die Zusage, wenn du mir vertraust, du Mensch, dann wirst du gerettet. Und dann wird das, was dieser Retter tut, rückwirkend auch für dich gelten. Und wissen Sie, immer wenn der König in Jerusalem im Tempel war, dann sah er, wie dort im Tempel Tiere geopfert wurden. Gott hatte das so angeordnet. Und David verstand die Symbolik. Diese Tiere müssen sterben, damit ihr nicht sterben müsst. Als Opfer für meine Sünden. Denn Sünde muss geahndet und Sünde muss entsorgt werden, weil Gott heilig ist. Und dann starb David. Irgendwann 1000 Jahre vor Christus circa. Aber er starb getröstet. Er starb im Glauben an den lebendigen Gott. Weil er wusste, mir wird vergeben werden, denn Gott wird den schicken, der die Sünde beseitigt. Und ich vertraue Gott und ich glaube ihm. Und deswegen konnte David hier in Vers 4 voller Gewissheit sagen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und dann vergingen noch etwa 1000 Jahre. Und dann geschah es wirklich, dass Gott seinen Sohn sandte in diese Welt. Dass Gott seinen Sohn in eine Krippe legen ließ. Dass Gott seinen Sohn einen etwa 30-jährigen Weg über diese Welt gehen ließ, in dem Jesus klar machte, dass er die Macht des Sohnes Gottes hat, dass er Kranke heilte, dass er Wunder tat. Und dann starb er am Kreuz von Golgatha. Und dann trug er die Strafe, die ich nicht hätte tragen können und die sie nicht hätten tragen können. Er trug unsere Strafe, weil er nämlich schuldlos war. Und er bezahlte mit seinem sündlosen Leben stellvertretend für meine und deine Schuld. Und damit war das Programm von Psalm 103 erfüllt. Denn dort hat Jesus das theologische Problem gelöst und das biologische. Er hat die Sünde entsorgt, weil er die ganze Strafe auf sich gezogen hat. Und er hat den Tod entmachtet, weil er am dritten Tag auferstanden ist. Und da hat er alles gelöst. Und sehen Sie, seitdem ist Jesus Christus Gottes letztgültige Anlaufstelle in dieser Welt. Und deswegen glauben wir ja nicht an David, sondern wir glauben an Jesus. Und deswegen kann uns ja David nicht retten, sondern Jesus. Und deswegen entscheidet sich jedes einzelne Menschenleben an dieser einen weichen Stellung. Wie stehst du zu diesem Jesus Christus? Und ich bitte Sie, gehen Sie nicht in das neue Jahr, ohne sich dieser Frage gestellt zu haben. Gehört ihm mein Leben? Viele von uns werden diese Frage, denke ich, eindeutig mit Ja beantworten. Sie werden sagen, ja, mein Leben gehört ihm. Und das gibt mir die entscheidende Gewissheit in meinem Leben, dass ich wissen darf, das Ziel ist klar, ich habe Jesus Christus um Vergebung meiner Schuld gebeten, ich bete ihn an als meinen Herrn und Gott und er wird es gut machen, das Ziel ist klar. Und dennoch kann auch so jemand, der das so glaubt, zum Jahreswechsel manchmal ein beklommenes Gefühl haben. Wenn wir uns überlegen, was kann auf dem Weg bis zum Ziel alles noch passieren? Was kann alles noch im kommenden Jahr nur laufen? 365 neue Tage, so viel Ungewissheit, so viele Dinge, die schlecht laufen können, so viele Fragezeichen stehen über unserem Weg. Und wenn sie das umtreibt, dann hat Psalm 103 auch dafür noch eine Erinnerung, die Gott ihnen mitgeben will. Schauen Sie in Vers 19. Da heißt es, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Das ist das fünfte und letzte, was du nicht vergessen darfst. Vergiss es nie, wo Gott regiert. Vergiss es nie, wo Gott regiert. Worin nämlich regiert Gott? Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, also in der für uns noch unsichtbaren Welt. Und, so geht es weiter, sein Reich herrscht über alles. In einer wörtlichen Übersetzung könnte man sagen, der Herr hat seinen Thron im Himmel festgestellt und seine Macht umschließt das ganze All. Überall. Wo? Vergiss es nie, wo Gott regiert, nämlich überall. Und das heißt, es gibt nicht den kleinsten Winkel, es gibt nicht die verborgenste Ecke, über die Gott nicht letztlich alle Macht hätte. Überall. Und das hat für uns alle eine massive praktische Konsequenz. Das heißt nämlich, alles, was uns im kommenden Jahr begegnen wird, alles, alle Menschen, denen wir begegnen werden, alle Schwierigkeiten, die sich vor uns auftürmen werden, alle Herausforderungen, vor denen wir stehen werden, alles steht letztlich unter Gottes Kontrolle. Sein Reich herrscht über alles. Und weil er das wusste, darum konnte David auch beten im Psalm 23, ich selbst, wenn ich durch das Tal der Todesschatten wandere, fürchte ich kein Unglück, denn auch da bist du bei mir. Und selbst wenn Feinde mich umlagern und die Luft zum Atmen dünn wird und ich bedrängt werde und angegriffen und angefeindet, deckst du mir trotzdem meinen Tisch, selbst im Angesicht meiner Feinde. Du versorgst mich, du tröstest mich, du bewahrst mich, du hältst mich fest. Und selbst wenn die letzte Strecke auf dieser Erde beginnt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und dann der letzte Satz im Psalm 23, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Es wird mich nichts von diesem Gott trennen können. Er wird mich festhalten. Und wenn es auf diese letzte Strecke geht und wenn es durch diese letzte Lücke durchgeht, dann wird er auch noch da sein und dann wird er mich festhalten und dann wird er mich nicht loslassen. Weil er der Herr ist und seinen Thron im Himmel errichtet hat und sein Reich über alles herrscht. Das hat David gewusst und das hat Paulus gewusst. Und deswegen konnte Paulus das im Brustton der Überzeugung schreiben, ohne zu übertreiben. Er konnte sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was immer dir und mir begegnen wird im kommenden Jahr. Die Erfolge und die Misserfolge. Die gesunden Tage und die vielleicht kranken. Die Tage, an denen wir uns eingebunden fühlen in eine uns Geborgenheit schenkende Gemeinschaft. Und die Tage, wo wir den Eindruck haben, und jetzt stehst du ganz allein da. Und es sieht dich kein Mensch mehr. Die Tage, an denen scheinbar alles aufgeht. Und sich alle Probleme lösen und alle Knoten durchgeschlagen werden. Und die Tage, wo man manchmal den Eindruck hat, es kann gar nicht mehr schlimmer kommen und dann kommt es noch mal schlimmer. Und dann kommt noch ein Nackenschlag und dann kommt noch eine Verwundung und dann kommt noch eine ungelöste Frage und dann kommt noch eine menschliche Enttäuschung. Aber Gott regiert. Es gibt keinen Winkel, der seiner Kontrolle entzogen wäre. Und wenn dein Leben Jesus gehört, dann darfst du wissen, dass dir alle Dinge zum Besten dienen müssen. Das ist die Sicherheit, die der lebendige Gott dir mit diesem Wort für das neue Jahr in die Hand gibt, weil er es verspricht. Es gibt viel zu erinnern, wenn wir heute das alte Jahr abschließen. Und ich möchte es noch einmal zusammenfassen, was wir alles nicht vergessen dürfen. Vergiss es nie, sagt David, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nie, zweitens, wovon er dich erlöst hat. Vergiss es nie, drittens, wer du ohne ihn wärst. Gras, Staub, verloren. Vergiss es nie, viertens, wie viel ihn das gekostet hat, dich zu retten, seinen eigenen Sohn. Und wenn du trotzdem noch Sorgen hast und trotzdem ein unbehagliches, beklommenes Gefühl, wenn du an die nächsten 12 Monate denkst, vergiss es nie, wo er regiert, nämlich überall. Er ist der Herr. Es steht alles unter seiner Macht. Das heißt nicht, dass wir ihn immer verstehen. Manchmal lässt Gott Dinge zu, die uns völlig unverständlich erscheinen. Und wir haben in der Bibel nicht das Versprechen, dass uns jede Frage beantwortet wird und dass jede Unklarheit uns nach unseren Vorstellungen hier schon auf dieser Erde aufgelöst würde. Dieses Versprechen haben wir nicht. Aber wir haben das Versprechen, dass Gott keinen Fehler macht und dass er den, der ihn anruft und der an seinen Sohn Jesus Christus glaubt, dass er den wirklich durchbringt, auch durch die schlimmsten Situationen, auch durch die finstersten Täler. Und dass wir deswegen keinen Grund haben, besorgt ins nächste Jahr zu schauen. Wir werden manchmal Situationen haben, da werden uns die Knie schlottern. Das kann durchaus passieren. Wir werden vielleicht Nächte haben, da weinen wir uns in die Kissen. Das kann alles sein. Aber du wirst nie allein sein. Und der Herr wird dich nie deiner Verzweiflung überlassen. Und er wird immer dafür sorgen, dass du irgendwie wieder durchkommst. Deswegen möchte ich als Beweis zum Schluss von einem Chinesen erzählen. Wolfgang Bühne hat uns von ihm berichtet, jetzt in den letzten Tagen. Ein Chinesen, der auf den seltsamen deutschen Namen Siegfried Koll hört. Und als Wolfgang Bühne ihn kennenlernte, diesen Chinesen Wilhelm Koll, da sagt er, ich brachte das nicht zusammen. Ja, der sprach feinstes Wuppertaler Plattdeutsch, aber war gelb und klein wie ein Chinese mit seinen Augen. Was war da geschehen? Und das stellte sich dann folgendermaßen heraus, als er ein Baby gewesen war, 1,5 Jahre alt. Sie hatten seine Eltern ihn weggelegt vor die Tür eines Missionars-Ehepaars. Und sie hatten ihn schlichtweg dort ausgesetzt. Und dieses Missionars-Ehepaar hieß Koll. Und sie kamen aus Wuppertal oder aus der Gegend dort. Und dann haben sie diesen kleinen Chinesenjungen aufgenommen, haben ihm den Namen Siegfried gegeben und haben ihn, wenn sie als Missionarsleute Heimaturlaub hatten, mitgenommen nach Hause. Und da hat er natürlich auch Deutsch gelernt und Wuppertaler Platt gelernt. Und so kam das eben zusammen. Und dann ist er aufgewachsen, ist Christ geworden, hat dort in der Gemeinde gelebt, hat eine Frau kennengelernt, eine kleine Familie gegründet. Und dann kam der Tag, wegen der Verfolgung von Missionaren, dass die Eltern flüchten mussten. Und sie mussten sich trennen von Siegfried und sie wussten nicht, ob sie ihn jemals wiedersehen würden. Und einige Zeit später kamen die Behörden auf ihn zu und verlangten von Siegfried, dass er im Nachhinein seine Adoptiveltern denunzieren sollte. Sie wollten Propaganda gegen die Missionare machen und sie haben ihn gezwungen zu sagen, dass seine Eltern Spione gewesen wären. Und er hat gesagt, das kann ich nicht. Meine Eltern haben mir den Glauben an Jesus Christus nahegebracht. Sie haben mir von Gott erzählt. Sie haben mich aufgenommen, sie haben mich geliebt. Ich kann meine Eltern nicht verleugnen und ich kann Jesus nicht verleugnen und darum werde ich sie nicht denunzieren. Und das Ergebnis war, dass man Siegfried Koll ins Gefängnis gesteckt hat und man hat ihn verurteilt zu 20 Jahren. Seine Kinder waren klein, relativ frisch verheiratet. Eine furchtbare Herausforderung. Aber er sagt, Gott hat mich festgehalten. Und dann nach 5 Jahren zeichnete sich plötzlich eine Wende ab. Er bekam Wochenendurlaub innerhalb ganz kurzer Zeit. Und man sagte ihm, deine Frau liegt im Sterben, du darfst nach Hause für kurze Zeit. Und dann kam er raus aus dem Gefängnis, kam nach Hause. Als er die Tür seiner Wohnung dort öffnet, sieht er dort seine Frau sitzen, quietschfidel, überhaupt nicht im Sterben liegend. Aber das, was sie sagt, das hat ihn getroffen. Sie hat gesagt, du musst dich entscheiden. Wir wollen es nicht länger ertragen, als Familie eines Dissidenten zu gelten. Entweder du sagst dich von deinem Glauben los, entweder du verleugnest Jesus und dann wird es für uns eine Zukunft geben. Und wenn du das nicht tust, dann kannst du gleich wieder gehen. Siegfried Koll wusste, wie er sich entscheiden musste. Er wusste, dass sein Leben Jesus gehört und dass er ihm alles verdankte. Und er hat seine Tasche gepackt und ist wieder zurückgegangen ins Gefängnis für die nächsten 15 Jahre. Verlassen jetzt auch noch von seiner Frau, getrennt von seinen Kindern. Und als Wolfgang Bühne ihn traf und er diese Geschichte erfuhr, dann Jahre später, da sagte er, wie hast du das ausgehalten? Wie hast du das ausgehalten? 20 Jahre mit dieser Last, 20 Jahre ohne Bibel, 20 Jahre unter diesem Druck. Und du hast den Glauben nicht verleugnet. Und so hat Wolfgang Bühne uns das erzählt, hat der Siegfried ihm geantwortet, er hat gesagt, du, ich war niemals allein. Jesus war immer bei mir. Der hat nicht irgendwelche mystischen Erfahrungen gehabt oder so, aber er hat sich an die Bibelworte erinnert, die er auswendig gelernt hatte, an die Lieder, die er als Kind gekannt hat. Und er hat gesagt, er hat mich durchgetragen. Es gab schwere Situationen, aber er hat mich festgehalten. Und er hat mir gezeigt, dass Jesus genügt und dass Jesus ausreicht, um uns auch durch die schlimmsten Zeiten hindurch zu bewahren und festzuhalten, dass wir nicht in Verzweiflung enden. Das ist nur möglich, weil das, was hier im Psalm 103 steht, die Wahrheit ist. Weil unser Gott wirklich so ist, wie Vers 19 sagt. Er regiert über alles und es gibt keinen Winkel der ganzen Wirklichkeit, der seiner Macht entzogen wäre. Und liebe Leute, mit dieser Wahrheit dürfen wir getrost das alte Jahr abschließen und dürfen wir getrost in das neue Jahr hineingehen. Wenn nur Jesus bei uns ist. Und wenn du willst, dass Jesus bei dir ist, dann rufe ihn an und vertrau ihm dein Leben an. Und wissen Sie, es ist dann kein Wunder mehr, dass David diese Verse mit einem großen Loblied abschließt. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die er seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Es ist, als wollte David uns hier zurufen, ihr Leute in Hannover, vergesst es ja nicht, wozu ihr eigentlich da seid im neuen Jahr. Vergesst es nicht, wozu ihr da seid, nämlich diesen großen Gott zu loben, ihm zu danken, ihm zu vertrauen, ihn anzubeten. Dazu seid ihr da. Und wer da mitsingt bei diesem Loblied, der kann nicht mehr in seinem Kleinmut stecken bleiben, der kann nicht mehr in seiner Verzagtheit zugrunde gehen, sondern der wird merken, dieser allmächtige Gott, der hält mich fest und der bringt mich durch. Und mit dem darf ich getrost in das neue Jahr hineingehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, vergiss es nie, was er dir Gutes getan hat und weiterhin Gutes tun wird, 12 Monate lang im neuen Jahr. Amen.